HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Ruf mich nicht an, ruf meinen Anwalt an.
Wenn es nach Verteidiger Wolfgang hergeht, dann ist Beate Zschäpe keine Täterin, sondern vor allem Opfer.
Dein Anwalt ruft meinen Anwalt an.
Wir legen in unseren Schlussvorträgen dar, dass Frau Zschäpe keine Terroristin ist, keine Mörderin, keine Sprengstoffattentäterin.
Strafverteidiger pauken niemand raus, sondern sie vertreten einen Menschen, der manchmal auf ganz grausame Art und Weise gefehlt hat.
Mein Anwalt gut, dein Anwalt schlecht, ihr habt Beweise, wir kriegen Recht.
Das ist mein Anspruch an mich selbst, das Bestmögliche für die Mandantschaft zu erreichen.
Ruf meinen Anwalt an.
Frau Zschäpe wird hier von den sogenannten Altverteidigern dargestellt als Opfer der Justiz, als Opfer des Rechtsstaats.
Diejenigen, die am allermeisten auf Strafverteidiger schimpfen, werden sozusagen dem Strafverteidiger hörig, wenn sie selbst in die Fängen der Justiz, das alles in Anführungsstrichen, kommen.
Dein Anwalt ruft meinen Anwalt an.
Es gibt Rechtsanwälte und Linksanwälte, Winkeladvokaten und Rechtsvertreter oder auch Rechtsbeistände und Verteidiger. Je nach Standort des Betrachters wechseln die Bezeichnungen oder auch Beschimpfungen. Wer den Beruf des Rechtsanwalts ergreift, sollte jedenfalls auf Zuschreibungen gefasst sein. Vor allem Strafverteidiger müssen damit rechnen, mit den Taten ihrer Mandanten gleichgesetzt zu werden. Was muss das für einer sein, der einen Kinderschänder verteidigt? Warum muss es überhaupt einen geben, der einem Mörder zu einem fairen Gerichtsverfahren verhilft? Ist der nicht einer, der gegen die Interessen der Gemeinschaft aller Rechtschaffenen arbeitet? Wozu braucht ein Asylbewerber einen Anwalt? Ist der nicht einer, der Flüchtlingen ins Land hilft, die sonst abgewiesen würden? Spätestens wenn wir selbst, natürlich unschuldig, wie eben gehört, von der Justiz verfolgt werden, wandelt sich der Anwalt dann zum Verteidiger, zum Retter vor ungerechter Verfolgung. Dabei tut der Rechtsanwalt immer das Gleiche. Er setzt sich für die Interessen seiner Mandanten ein. Und je parteiischer und einseitiger er das tut, desto besser ist er. Derzeit treffen sich die deutschen Rechtsanwälte zu ihrem Anwaltstag in Mannheim. Dort sprechen sie über ihren Berufsstand und dessen Probleme. Und das tun auch wir heute. Gehasst und gebraucht, Reizfiguranwalt, der Tag in HR2 Kultur. Einige dieser Reizfiguren halten derzeit ihre Plädoyers in einem der aufsehenerregendsten Prozesse der bundesdeutschen Rechtsgeschichte. Die Verteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe haben das Wort im NSU-Prozess in München. Wie sie dieses Wort ergreifen, wie sie ihre Plädoyers halten, was man über die Verteidiger und ihre Strategie lernen kann, wenn man ihnen zuschaut und zuhört, das erzählt uns Ina Kraus.
Der konfliktfreudige Kölner Strafverteidiger Wolfgang Heer wurde einst Zschäpe empfohlen, holte sich Wolfgang Stahl und Anja Strumm an die Seite und empfahl seiner Mandantin zu schweigen. Durch den prominenten Fall wurden Heer, Stahl und Strumm praktisch über Nacht bundesweit bekannt. Vor der Presse gaben sie sich angriffslustig und siegessicher. Zschäpe sei vom Vorwurf der Mittäterschaft an den Taten des NSU freizusprechen. Jetzt, 5 Jahre später, bleibt Wolfgang Heer in seinem Plädoyer dabei.
Wir legen in unseren Schlussvorträgen dar, dass Frau Zschäpe keine Terroristin ist, keine Mörderin, keine Sprengstoffattentäterin. Übrig bleibt von der Maximalanklage des Generalbundesanwalts eine Brandstiftung, wohlgemerkt eine einfache Brandstiftung. Deswegen ist sie zu einer zeitigen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Diese ist bereits, wenn Sie so wollen, vollstreckt und deswegen ist sie sofort aus der Haft zu entlassen.
Das überrascht nicht nur die zahlreich anwesenden Zuschauer und Pressevertreter im Saal A101 des Münchner Oberlandesgerichtes. Hatte doch die Bundesanwaltschaft nach mehrjähriger Beweisaufnahme die Höchststrafe gefordert, sieht Beate Zschäpe als gleichberechtigtes Mitglied des Terrortrios NSU unter anderem schuldig an 10 Morden und 2 Bombenattentaten und zu bestrafen mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Dieses Ergebnis sei für die Ermittler von Anfang an festgestanden, kritisiert Wolfgang Heer. Zschäpe sei Opfer der Medien, der Ermittler und auch der Justiz.
Es gab eine massive Vorverurteilungskampagne und nicht nur von Vertretern ihrer Zunft und der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern maßgeblich auch von den beiden höchstrangigen Ermittlern, nämlich dem ehemaligen Generalbundesanwalt Range und dem Präsidenten des BKA Zierke. Man hatte sie schon am 1.12.2011 darauf festgelegt, Frau Zschäpe sei Mitglied eines Mördertrios und einer rassistischen Mörderbande.
Wolfgang Heer macht seinen Job. Er rekonstruiert minutiös die Vorkommnisse am 4.11.2011, als Beate Zschäpe ihre Wohnung in der Zwickauer Frühlingsstraße in die Luft jagte. Doch der detailreiche Vortrag kann doch die faktische Hilflosigkeit des Strafverteidigers kaum verbergen. Denn die Mandantin, für die er sich hier so ins Zeug legt, hat ihm bereits vor 3 Jahren das Vertrauen entzogen, hat Heer, Stahl und Sturm zu Statisten im NSU-Prozess degradiert und sich mit Matthias Grasel und Hermann Borchert 2 neue Anwälte an die Seite geholt. Das juristische Greenhorn Grasel und der alte Fuchs Borchert halfen Zschäpe, eine schriftliche Aussage vorzubereiten, in der Zschäpe abstreitet, von den Terrortaten der beiden Uwes vorab gewusst zu haben. Damit durchkreuzten die neuen Verteidiger die Schweigestrategie der alten. Deren Plädoyer dient deshalb wohl hauptsächlich der eigenen Selbstverteidigung, meint Opferanwalt Björn Elberling.
Gerade die rechtlichen Ausführungen jetzt, das wirkte wie der Versuch eines Jurastudents, in der mündlichen Prüfung möglichst viele Probleme unterzubringen und zu zeigen, dass er die alle gesehen hat. Das hatte aber sozusagen mit der Frage, wie überzeuge ich ein Gericht davon, dass hier eine möglichst geringe Strafe zu verhängen ist, nichts zu tun. Das war sozusagen eine intellektuelle Taschenspielerei, aber eben nichts, was jetzt Frau Zschäpe in irgendeiner Form helfen würde.
Hier toppt mit der Forderung, Zschäpe sofort freizulassen, sogar das Plädoyer ihrer Vertrauensverteidiger. Dass seine Mandantin freikommt, glaubt er aber wohl selbst nicht, meint Opferanwalt Sebastian Scharmer. Dann hätte er den Antrag nämlich schon viel früher stellen können. Seiner Meinung nach stehen Zschäpes Altverteidiger vor einem Scherbenhaufen.
Es ist sicherlich nicht einfach. Jetzt wird versucht, diesen Scherbenhaufen zumindest am Rand so ein bisschen zusammenzukehren. Das ist auch in Ordnung, das müssen Verteidiger machen. Aber es wird im Kern nicht zu einer Erschütterung der Beweislage führen.
Wenn die Verteidiger einer Mandantin gegeneinander kämpfen. Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung und schon deshalb natürlich auch Beobachterin des NSU-Prozesses, jetzt 5 Jahre lang. Frau Ramelsberger, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schön.
Beate Zschäpe ist die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, von der haben wir am meisten gehört, auch am meisten, dass sie nicht geredet hat. Aber sie ist nicht die einzige Angeklagte. Daneben gibt es zum Beispiel den früheren NPD-Funktionär Ralf Wohlleben, der mit einem Kumpel die Tatwaffe beschafft haben soll. Und dann noch weitere Angeklagte und deren Verteidiger, um die wollen wir uns jetzt mal kümmern. Geben Sie uns doch noch mal einen kurzen Überblick, wer da noch als interessantes Objekt unseres Gespräches in Frage kommt.
Ich denke mal, in erster Linie ist es Carsten S. Carsten S. ist ein junger Mann gewesen, als er die Tatwaffe überbrachte und ist kurz danach ausgestiegen aus der rechten Szene und hat sich so dem linken Milieu zugewandt und hatte auch sein homosexuelles Coming Out und war plötzlich ganz in einer anderen Welt in Düsseldorf. Und 11 Jahre später holte ihn die ganze Sache ein. Und der ist einer, der wirklich bereut. Er hat geweint vor Gericht, er ist eine Art Kronzeuge, er hat alles auf den Tisch gelegt, was man sich nur vorstellen kann, alles auch an Belastung für seinen früheren Chef und Freund Wohlleben, Ralf Wohlleben, den NPD-Funktionär. Mhm. Und dieser Carsten S. wird natürlich von der rechten Szene bedroht als Verräter und deswegen gibt es auch keinerlei Bilder von ihm. Er hat immer eine Kapuze auf, man hat sein Gesicht auf Bildern nie gesehen und deswegen müssen wir auch Carsten S. sagen und nicht seinen gesamten Namen nennen.
Und würden Sie sagen, das war die Arbeit seines Verteidigers?
Seine Verteidiger fahren eine sehr erfolgreiche Strategie. Erstens haben sie einen sehr guten psychiatrischen Gutachter gefunden, der Carsten S. bescheinigte, dass er noch eine Reifeverzögerung hatte damals und deswegen nach Jugendstrafrecht beurteilt werden soll. Und das drückt natürlich den Strafrahmen enorm nach unten. Und zweitens haben sie ihn doch recht gut positioniert, indem er so scheinbar aufrichtig, auf jeden Fall sehr überzeugend diese Reue zeigt. Sie haben sogar ein Treffen vermittelt mit Angehörigen eines Mordopfers und dann haben diese Angehörigen, die Witwe eines Münchner Mordopfers, das Gericht gebeten, den Mann doch bitte nur zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen, denn sein Gewissen hätte ihm schon den stärksten und härtesten Akt der Strafe auferlegt.
Das könnte eine erfolgreiche Strategie sein, wenn wir das jetzt mal als Strategie einfach behandeln und nicht vielleicht das vielleicht wirkliche reuige Verhalten dahinter sehen. Wenn wir mal auf die Verteidiger gucken. Gibt es noch andere Verteidiger und ihre Strategien, die Sie ähnlich interessant finden?
Also da ist natürlich Ralf Wohlleben, der ehemalige NPD-Funktionär, der erst so wie Beate Zschäpe 2 Jahre lang schwieg und dann plötzlich sprach, aber das hatte er in seiner rechten Szene angekündigt. Er würde jetzt zwar sprechen, aber überhaupt nicht mit der Szene brechen, die sollten sich mal keine Sorgen machen, und so ging das auch weiter. In Wirklichkeit war die gesamte Verteidigung von Ralf Wohlleben auch eine Provokation, auch eine Verteidigung des Rechtsextremismus, und am Ende mussten wir uns im Plädoyer sogar Hitler und Goebbels Zitate anhören von seinem Verteidiger Wolfram Narrat, der so Dinge sagte wie, die beiden NSU-Killer könnten ja überhaupt keine Nationalsozialisten gewesen sein, denn sie hätten das Wesen, das menschenfreundliche Wesen des Nationalsozialismus nicht verstanden.
Gut, das heißt, die Anwälte haben sich gemein gemacht mit der Ideologie ihres Mandanten.
Sie gelten als rechte Szeneanwälte und sind diesem Ruf sehr treu geblieben.
Hilft so etwas einem Mandanten?
Nicht unbedingt. Zumindest nicht, wenn er angeklagt ist, aus diesem Bewusstsein, aus dieser Ideologie heraus, seinem früheren Kumpels Mundlos, Bönhardt und Zschäpe eine Waffe vermittelt zu haben.
Der Angeklagte André E. ist von seinem Verteidiger als Nationalsozialist vorgestellt worden. Warum macht ein Verteidiger so etwas? Ist das ähnlich? Ist da auch ein ideologisierter Verteidiger am Werke?
Nee, in diesem Fall ist es ganz anders. Die beiden Verteidiger gelten als überhaupt nicht rechts. Das sind ganz normale Waldfeld- und Wiesenanwälte aus Berlin. Aber die haben einen Mandanten, der schon sehr eindrücklich ist. Der ist über und über tätowiert, und zwar nicht nur mit Totenköpfen, sondern auf seinem Bauch hat er die Worte stehen: Die, Jew, die. Also stirb, Jude, stirb. Und auch alles andere, was er von seinem Hemd verdeckt, ist sehr rechtslastig und sehr überzeugend. Dieser Mann hat den ganzen Prozess über kein Wort gesagt. Und es war ganz offensichtlich, er hat immer nur gegrinst. Er hatte T-Shirts an mit der Aufschrift Brüder schweigen, wenn irgendwelche Zeugen aus der rechten Szene kamen. Also er hat das Gericht sozusagen schweigend und grinsend provoziert, die ganze Zeit. Und wenn seine Anwälte dann am Schluss sagten, unser Mandant ist ein Nationalsozialist mit Haut und mit Haaren, dann war das garantiert der Wunsch ihres Mandanten. Ansonsten haben sie sich bemüht, ihn als einen darzustellen, der zwar engstens mit dem NSU-Trio zusammen war, seine Frau war ja auch die beste Freundin von Beate Zschäpe, aber überhaupt nicht gewusst hat, was die drei getan haben.
Es gibt noch einen Fall, den ich interessant finde, das ist Holger G., wenn ich da richtig bin, jetzt in der Nomenklatur. Der wird von seinen Anwälten als nützlicher Handlanger einfach dargestellt. Das war der Idiot, den die nur benutzt haben, oder wie geht das bei dem?
So scheint es. Also Holger G. ist Lagerarbeiter, er ist schon früh aus Jena weggezogen von seinen Kumpels, ist ihnen aber immer freundschaftlich verbunden gewesen. Er hat Zschäpe, Mundlos und Bönhardt seinen Pass zur Verfügung gestellt, seinen Führerschein zur Verfügung gestellt, er hat eine AOK-Karte für Zschäpe besorgt, also er war ihnen treu ergeben. Seine Anwälte haben versucht, unter dem Radar zu segeln. Sie waren, am Anfang hat er eine kurze Erklärung abgegeben, hat Zschäpe ziemlich stark belastet, dass sie dabei war, als er eine Waffe übergeben hat, auch wenn mit dieser Waffe niemand erschossen wurde. Aber dann hat Holger G. geschwiegen. Bis zum Plädoyer, wo seine Anwälte dann gesagt haben, naja, er war doch eigentlich ein ordentlicher Mensch, er hätte dann nur seine Freunde gesehen und außerdem hätte er das nicht gewusst. Und man hätte es ihm auch nicht nachweisen können. Ob das überzeugend wirkt, frage ich mich schon.
Aber Carsten S. ist in Ihrer Bilanz nach eigentlich am besten verteidigt worden, oder?
Zumindest am effizientesten. Also diese Anwälte haben getan, was sie tun konnten. Sie haben ihn wirklich gut positioniert. Und ich glaube, er war auch der einfachste Angeklagte. Denn diese Reue, die er so deutlich zeigt, die muss man ihm schon abnehmen. Also dieser Mann hat vor Gericht geweint. Es war ehrlich gesagt nicht mit anzusehen. Und es war wirklich auch alles, was er sonst so tut. Also dass er sich mit Angehörigen trifft und dass diese Angehörigen dann von seiner Reue so überzeugt sind, das spricht schon für sich. Ich glaube, das wird auch das Gericht beeindrucken. Und ich nehme an, wenn alles für ihn gut läuft, könnte der vielleicht sogar mit einer Bewährungsstrafe rausgehen.
Annette Rammelsberger, die Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, über die Arbeit der Anwälte im NSU-Prozess. Recht herzlichen Dank. Gehasst und gebraucht, Reizfigur Anwalt. Der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt der Kabarettist Werner Kotschwara über die Erschaffung des Rechtsanwalts und die Folgen.
Laut Bibel hat der Herr zu Beginn erst mal Licht gemacht, in voller Übereinstimmung mit den gängigen Sicherheitsvorschriften, erst mal die Baustelle ordentlich beleuchten, dann ein paar Planeten, beginnend übrigens mit dem Mars, den hat der Herr gut sichtbar am Firmament angeheftet, anschließend die göttlichen Hemdsärmel hochgekrempelt und in nur 6 Tagen die Großbaustelle hochgezogen, muss also wohl eine Terminarbeit gewesen sein. Dann bereits der entscheidende 7. Tag, Sonntagvormittag, Bauabnahme, 5 Stunden lang Riesenmängelliste, Mond entschieden zu nah an der Erde, Sonne entspricht nicht den Richtlinien für Großbefeuerungsanlagen, keine Anwohnerbefragung und so weiter und so fort. Da zog sich der Herr leicht grollend zurück, schlief eine Nacht drüber und schuf am 8. Tag noch vor dem Frühstück den Rechtsanwalt. Übrigens mit fatalen Folgen. Denn unserem Anwalt war es im Paradies natürlich stinklangweilig. Nur ein lumpiges Verbot. Und als er deswegen Eva auf den berüchtigten Baum hin lustwandeln sah, da sprang er auf sie zu und sprach: Nimm den Apfel ruhig, den Prozess gewinnen wir. Mittlerweile hat sich das Anwaltswesen stark vermehrt. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, in 2 Millionen Jahren gibt es auf der Erde nur noch Termiten und Rechtsanwälte. Termiten und Rechtsanwälte, Sie kennen sie beide, meine Damen und Herren. Das eine sind diese enorm gefräßigen, nimmersatten Dinger. Das andere sind so kleine, weiße, ameisenartige Gliederfüßer.
Gehasst und gebraucht, Reizfigur Anwalt, der Tag in HR2 Kultur. Kommen wir zu einem, der das Bild des Anwalts als Reiz und womöglich auch als Hassfigur ausfüllt, zum Staranwalt gefallener Promis oder im besseren Fall für die Mandanten zu dem Staranwalt, der die Stars vor dem endgültigen Fall bewahrt. Gerade einmal wieder im Fokus der New Yorker Strafverteidiger Ben Brafman, derzeit der Anwalt von Harvey Weinstein.
Die graue Mähne nach hinten gewellt, wie aus einer Anwaltsfernsehserie entsprungen, so steht er im Rentenalter von 69 Jahren einmal mehr vor einem New Yorker Gericht und kündigt an, alles zu tun, um den Ruf seines Mandanten wiederherzustellen. So sagt er es in das Getöse des Straßenlärms hinein.
We will proceed expeditiously and vigorously to try and clear Mr. Weinstein's name.
Diesmal geht es um den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein. Davor zählte Dominik Strauss-Kahn zu seinen Kunden, der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds. Auch das war ein mutmaßlicher Vergewaltigungsfall. Damals, das war 2011, klang Brafman ganz ähnlich wie heute im Fall Weinstein.
Unless you have been falsely
accused, wenn Sie nicht auch schon einmal fälschlicherweise eines schwerwiegenden Verbrechens bezichtigt wurden, dann können Sie nicht wissen, welche Erleichterung Dominik Strauss-Kahn heute fühlt. New York hatte die Anklage fallen gelassen. Brafman hatte die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers, eines Hotelzimmermädchens, in Frage gestellt. Auch das ganz ähnlich wie bei Harvey Weinstein heute. Dessen angebliches Vergewaltigungsopfer habe doch tatsächlich eine mehrjährige sexuelle Beziehung mit Weinstein geführt, so Brafman, auch noch nach dem genannten Tatdatum. Er hat auch schon Michael Jackson vertreten, den Rapper P. Diddy alias Sean Combs, Sportler und Pharmaunternehmer. Er sei ein Rettungsboot. Das sagt der gebürtige New Yorker Benjamin Brafman über Benjamin Brafman.
I'm usually the only one who really cares. I'm like a lifeboat.
Das Magazin The New Yorker nennt ihn einen der letzten Anwälte aus New Yorks großen Zeiten. Vor 4 Jahren hat ihn das New York Magazine als besten Strafverteidiger der Metropole ausgezeichnet. Er selbst, keine 1,70 Meter groß, hat sich dagegen mal als einen, Zitat, kleinen jüdischen Typen bezeichnet. Das aber meint, versteht sich, nur seine Länge, nicht seine Größe.
I'm a short white Jewish guy.
Als praktizierender Jude hat Benjamin Brafman Regeln, etwa die, dass er am Sabbat nicht ans Telefon geht, auch nicht für P. Diddy. Der wollte ihn rund um die Uhr, jeden Tag die Woche erreichen. Nein, sagt der Staranwalt, 6 Tage die Woche ja, aber nicht 7.
I said to him 24/6. So he says 24/7. Everybody works for me is available 24/7. I said, listen, I just want to get this out of the way now. I observe the Sabbath.
Seine Eltern seien dem Holocaust entronnen, das hat Braffman mal dem Observer erzählt und dann in die USA gekommen. Als Kind sei er als Stand-up-Comedian bei Bar Mitzvahs aufgetreten. Sein Doktortitel der Rechtswissenschaft kommt nicht von einer Elite-Uni, sondern aus Ohio.
I'm not like
ich bin nicht wie ein Herz- oder Krebsarzt. Niemand freut sich, mich zu sehen. Ich habe damit zu tun, dass sie vielleicht ihre Freiheit verlieren, öffentlich bloßgestellt sind. Die Karriere ist zu Ende. Verheerend. Aber ich glaube, ich habe mehr Menschen vom Selbstmord abgehalten als die meisten Psychiater der Welt. Kleiner Körperwuchs, großes Selbstbewusstsein. Wenigstens sein Sohn David konnte darüber spotten, bereits mit 7 Jahren. Mein Superheld ist mein Vater, so schrieb er mal eine Notiz. Der hat nämlich den Marathon beendet. Es hat allerdings bis mittags gedauert und los ging es bereits um 7 Uhr morgens.
Kai Clement über Ben Braffman, den kleinen großen Rechtsanwalt aus der US-Anwaltsszene in New York. Ulrich Sonnenschein, Redaktionskollege beim Tag und Filmredakteur bei HR2. Wir bleiben eigentlich mal ein bisschen in New York, denn wir wollen reden über die Reizfigur des Rechtsanwalts im Film, in der Filmgeschichte. Und mir fallen da eigentlich hauptsächlich amerikanische Filme ein und amerikanische Gerichte, wo dann diese Filme spielen. Das ist doch richtig so, oder?
Das ist auf jeden Fall richtig. Die Gerichtsdramen, Courtroom-Drama, ist ein amerikanisches Genre, was sich großer Beliebtheit erfreut, nicht nur drüben, sondern auch hier. Und man kann so ein bisschen so Typologien feststellen, die auch in der Berichterstattung dann bei uns zum Tragen kommen. Vorhin, die Gerichtsreporterin sprach zum Beispiel von dem Greenhorn und dem alten Fuchs. Das sind so Paarungen, die kommen direkt aus dem amerikanischen Kino. Es gibt immer einen jungen, aufgeregten Anwalt, der versucht, Karriere zu machen. Und es gibt den alten Fuchs, der dagegen hält oder mit ihm zusammen die Fälle durchficht. Es gibt immer so Paarungen, die so ein bisschen typisch sind. Und dann gibt es am Ende ganz gerne diesen Kampf David gegen Goliath. Da ist beispielsweise in dem Film Philadelphia, in dem es vordergründig um AIDS geht, aber in Wirklichkeit geht es da gar nicht drum, sondern es geht darum, dass ein junger Anwalt mit einem anderen Anwalt zusammen seine Anwaltskanzlei verklagen will, weil die ihn entlassen hat, weil er AIDS hat. Und die Probleme, die auftauchen, wenn Anwälte Anwälte bekämpfen, die sind eigentlich das Thema dieses Films. Und die vordergründige AIDS-Geschichte ist so ein bisschen das schlechte Gewissen Hollywoods.
Aber Anwälte bekämpfen immer Anwälte vor Gericht, Staatsanwälte, die Verteidiger zum Beispiel und umgekehrt.
Und so ist es tatsächlich. Es ist immer ein Kampf zwischen zwei Anwälten und nicht ein Kampf zwischen Zeuge und Anwalt oder gar Richter und Anwalt, sondern es sind quasi die Vorboten, die Vorhut der gegnerischen Parteien, die sich bekämpfen, anstelle derjenigen, die eigentlich die Konflikte auszutragen haben.
Und warum
haben.
Findet das immer vor US-Gerichten statt und nicht auch vor deutschen Gerichten, weil es vor deutschen Gerichten so langweilig ist?
Ja, ich glaube, dass das amerikanische Gerichtsverfahren oder die Gerichtsbarkeit, ja, diese Gesetzgebung, dass man Fälle aufrollt und nach Fällen sich wieder orientiert, dass das eine viel mehr größere Erzählbasis bietet als das deutsche Rechtssystem.
Also man hat. Hier sagt auch niemand Einspruch euer Ehren.
Weniger. Und man schreit sich auch nicht an und man kämpft nicht mit allen Waffen, die man hat. Man versucht nicht Zeugen zu beeinflussen. Man kauft keine Jurys oder was immer da im amerikanischen Film passiert. Aber man muss überlegen, dass auch bei uns das Courtroom-Drama, also das Gerichtsdrama eine lange Tradition hat. Nicht so sehr im Kino, aber im Fernsehen. Und wenn man sich erinnert an die 60er Jahre, das Fernsehgericht tagt oder dann Ehen vor Gericht in den 70er Jahren und dann bis in die 2010er Jahre hinein Formate wie Alexander Holt oder Barbara Salesch, wo tatsächlich wirkliche Juristen, Anwälte, Staatsanwälte, Richter ganz banale Fälle verhandelt haben in einem sehr banal ausgeleuchteten Gerichtszentrum.
Und warum gibt's das heute nicht mehr?
Es gibt einen Grund, der ist mir tatsächlich erst jetzt bei der Recherche aufgefallen, dass diese Formate, um Spannung zu erzeugen, haben sie Unholde aufgebaut. Also Zeugen, die sich nicht benehmen können, Menschen, die in den Gerichtssaal platzen und sich nicht an die Etikette halten und so weiter. Und dieses Verhalten hat zurückgewirkt auf Leute, die wirkliche Prozesse zu durchstehen hatten. Und plötzlich gab es so eine Art Rauditum im Gerichtssaal. Und da hat man das auf diese Gerichtsshows zurückgeführt und tatsächlich haben auch einzelne Zeugen gesagt, wieso? Das habe ich doch im Fernsehen gesehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, und das ist ein viel wichtigerer Grund, hat einfach das Interesse nachgelassen, weil letztendlich die Variationsbreite von Verhandlungen sehr gering ist. Man hat einen Fall Oma getötet, Schwester getötet, Freundin, Freund getötet und dann wird das verhandelt. Und irgendwann ist da mal Schluss, da gibt es dann keine Variationen mehr und dann ist es tatsächlich ein bisschen langweilig.
Und deshalb gibt es heute Anwaltsfilme, die spielen aber nicht mehr im Gericht.
Genau, es gibt Anwaltsfilme oder Anwaltsserien, Suits ist da zu nennen, von dem New Yorker Juden Aaron Kosch. Und da ist es tatsächlich so, dass das auf hohem sprachlichen Niveau vermieden wird, ins Gericht zu gehen. Wenn man ins Gericht geht, wird es sozusagen banal und langweilig. Da ist da nämlich eine Instanz, die urteilt, der Richter. Und das eigentliche Feld der Anwälte ist der Battleground sozusagen in den Besprechungszimmern der Firmen, im Besprechungszimmer der Kanzlei, auf den Straßen, in Taxis, in Bars, in Restaurants, wo immer sie wollen. Da wird sozusagen Druck ausgeübt, da wird schmutzige Wäsche gewaschen, da wird gesucht nach Fehlverhalten des anderen und damit gedroht, auch ganz offen, weil man weiß, man ist ja juristisch firm auf beiden Seiten, man tut sich nichts, solange wie der andere nicht wirklich was an der Hand hat. Und das ist tatsächlich wieder spannend. Es geht nicht mehr um die Fälle, es geht nicht mehr darum, wer am Ende Recht bekommt, sondern nur noch darum, wie werden die Schrauben angezogen, wie wird Druck ausgeübt und wie wird das Ganze sprachlich verpackt, weil letztendlich ist die Auslegung des Gesetzes rein sprachlich.
Und da sind wir dann wieder beim Kampf Anwalt gegen Anwalt. Gehasst und gebraucht, Reizfigur Anwalt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Vielen Dank, Uli Sonnenschein.
Zeuge, wie viele Männer waren es denn, die Sie aus der Bank haben rennen sehen?
Also so ganz sicher bin ich mir da nicht. Es waren entweder 7 oder 8.
Aha. Und genau wissen Sie das nicht mehr?
Nein, ich meine, sehen Sie, ob es einer oder zwei waren, das kann man ja auseinanderhalten. Oder auch bei 3 oder 4. Aber 7 oder 8, vor allem, wenn alles so schnell geht.
Euer Ehren.
Herr Verteidiger.
Euer Ehren, bei 7 oder 8 ist das doch kein Problem. Bei 8 oder 9 meinetwegen, aber doch nicht bei 7 oder 8.
Einspruch, euer Ehren.
Herr Staatsanwalt.
Bei 7 oder 8 ist es ja wohl ein Problem. Das ist es schon bei 5 oder 6.
Einspruch, 5 oder 6 stehen hier nicht zur Debatte.
Einspruch stattgegeben. Es waren 8 oder 9.
Verzeihung, 7 oder 8.
Natürlich. Danke, Zeuge. Danke.
Euer Ehren.
Herr Staatsanwalt.
Es geht hier nicht um die Frage, ob 7 oder 8, sondern darum, ob 5 oder 6 dasselbe ist wie 8 oder 9.
Ach, warum nicht gleich 12 oder 13? 13 oder 14 oder 16, 18, 20?
Passe.
Wie meinen, euer Ehren?
Verzeihung, euer Ehren, wem ist stattgegeben?
Dem Einwand, dass 7 oder 8 minus 5 plus 6...
7 oder 8 minus 5 plus 6 macht 8 oder 9. Es waren aber 7 oder 8.
Einspruch, euer Ehren.
Schluss jetzt! Schluss jetzt! Die Sitzung ist vertagt.
Und auf wann, Herr Richter?
Auf morgen früh. 7 oder 8.
Kleine Prozessbeobachtung. Jetzt aber zum Deutschen Anwaltstag, der derzeit in Mannheim tagt und sich unter anderem um die Fehlerkultur in der Justiz kümmert. Vor Gericht geht es darum, Recht zu haben und andere davon zu überzeugen, dass die eigene Sichtweise auf einen Fall, einen Angeklagten, die richtige ist. Da ist es nicht angesagt, plötzlich einzugestehen, dass man sich doch geirrt haben könnte und eine Sache vielleicht ganz anders gewesen sein könnte. Ein Anwalt oder Staatsanwalt gibt keine Fehler zu, sonst verliert er seinen Prozess. Und doch macht sich der Anwaltstag jetzt gerade auf die Suche nach einer Fehlerkultur in der Rechtspflege. Klaus Hempel aus Mannheim.
Cornelia Hübner arbeitet als Rechtsanwältin in Karlsruhe. Auch ihr sind schon Fehler passiert, was sie offen anspricht.
Ich saß abends in der Kanzlei und habe festgestellt, Moment, da gab es diese Akte und da gab es diese Frist. Was ist mit der passiert? Und dann habe ich in die Akte geguckt und festgestellt, die Frist ist verbrummt. Es ging damals um eine Berufungsbegründung. Und wenn man die Berufungsbegründungsfrist versäumt, ist der Prozess verloren.
Für einen Anwalt oder eine Anwältin ist es eigentlich eine Vollkatastrophe, wenn man eine Frist versäumt. In diesem Fall ist es nochmal gut gegangen. Ihr Vorgängeranwalt hatte die Frist für die Berufungsbegründung schon verlängert. Der Fehler blieb deshalb folgenlos. Gerade Anwälten fällt es nicht leicht, über Fehler zu sprechen. Streng genommen können sie sich Fehler gar nicht erlauben, denn wenn sie einen Fehler machen, haften sie dafür. Deshalb muss auch jeder Anwalt eine spezielle Berufshaftpflichtversicherung abschließen. 2 ganze Tage sprechen Deutschlands Rechtsanwälte auf dem Anwaltstag in Mannheim über Fehler. Das soll auch die Qualität der Arbeit verbessern. In vielen Veranstaltungen und Workshops wollen sie sich mit Richtern und Wissenschaftlern beraten, wie man am besten mit Fehlern umgeht und sie vermeidet. Da gäbe es durchaus Nachholbedarf, meint der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Ulrich Schellenberg. Verbessert werden müsse zum Beispiel der persönliche Umgang mit den Mandanten.
Wir müssen noch besser zuhören, wir müssen noch besser
ausreden lassen. Wir müssen vielleicht doch noch einen kleinen Moment länger warten, um zu überlegen, ob wir wirklich schon wissen, wo das hingeht. Und ich glaube auch, dass wir Urteile besser erklären und erläutern können. Wir können die Personen, die Menschen nicht alleine lassen, wenn ein Urteil kommt, sondern wir müssen es erläutern, damit man es besser versteht.
Defizite sieht der Präsident des Anwaltvereins Ulrich Schellenberg auch beim fachlichen Austausch untereinander, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass manche Anwälte sich eher als Einzelkämpfer verstehen. Auch Richter sind auf dem Anwaltstag vertreten. Für sie ist der richtige Umgang mit Fehlern ebenfalls ein spannendes Thema. Jens Gnieser, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, meint, wer Top-Qualität von den Richtern und den Gerichten erwarte, der müsse auch dafür sorgen, dass es genügend Richterstellen gebe. Daran fehle es.
Wir brauchen Stellen, wir brauchen Ausstattung, wir brauchen aber zum Beispiel auch Justizforschung, die es in Deutschland viel zu wenig gibt, damit wir als Richter auch wissen, wo etwas und warum etwas falsch gemacht wurde.
In einem Punkt sind sich die Teilnehmer des Anwaltstages einig. Die Qualität des deutschen Rechtssystems ist insgesamt sehr gut. In ihrer Eröffnungsrede warnte Bundesjustizministerin Katharina Barley, SPD, davor, den deutschen Rechtsstaat schlecht zu reden.
Es ist mittlerweile schick geworden, unseren Rechtsstaat lächerlich zu machen, zu verunglimpfen, sich darüber zu mokieren. Das ist bei Populisten in der politischen Landschaft ihr Geschäftsmodell. Die leben davon. Aber was mir große Sorgen macht, ist, dass sich das immer weiter in die Gesellschaft hineinfrisst.
Qualität gut, Image schlecht. Das ist die Stelle, an der wir weitermachen. Und zwar mit Michael Sturm, Strafverteidiger in Dresden und übrigens, das muss man dazu sagen, in diesem Fall nicht verwandt und nicht einmal bekannt mit Anja Sturm, der Verteidigerin von Baar Beate Zschäpe. Und wir wollen auch gar nicht noch einmal über den NSU-Prozess sprechen, sondern über die Arbeit des Strafverteidigers an sich und sein Bild in der Öffentlichkeit. Guten Tag, Herr Sturm.
Schönen guten Abend.
Sie beschäftigen sich vorwiegend mit den schweren Straftaten, mit Mord und Vergewaltigung zum Beispiel. Sie vertreten auch Neonazis. Warum haben Sie sich diese Fälle ausgesucht?
Nun ja, es gibt unterschiedliche Gründe. Manchmal ist es, also und das war da bei dem letzten Verfahren beim Oberlandesgericht Dresden, einfach professionelles Interesse an dem Verfahren. Das war das erste Verfahren vom Oberlandesgericht Dresden. Ich würde so tippen seit 1944, 45. Und wenn man dann 25 Jahre in der Dresdner Anwaltschaft arbeitet als Strafverteidiger, dann will man bei so einem Prozess dabei sein. Das war professioneller Ehrgeiz.
Aber generell gilt, Sie verteidigen auch Mörder und Kinderschänder. Tun Sie das auch, wenn Sie wissen, die waren das wirklich?
Das ist eine super schwere Frage mit diesem, was ist wirklich passiert. Das ist ja das Grundproblem an einem Strafprozess. Zu Beginn eines Prozesses wissen Sie nicht, was passiert ist, und am Ende des Prozesses wissen Sie es manchmal auch nicht wirklich richtig. Und die Frage, ob Ihnen der Mandant in der Situation im Gespräch auch immer dann das genauso schildert oder seine subjektive Wahrheit ihnen möglicherweise präsentiert, ist ja dann vielleicht auch nicht die Wahrheit, die historische gewesen ist und auf der man sich beim Strafprozess auf die Suche begibt.
Also wenn Sie von der Schuld, ich sag's mal andersrum, wenn Sie von der Schuld eines Angeklagten ebenso überzeugt sind wie der Staatsanwalt, braucht er Sie dann als Verteidiger noch?
Ja, also ich würde mal von Folgendem ausgehen. Ganz viele meiner Verfahren, die ich betreue, da streiten wir uns gar nicht so um die Schuldfrage. Da sind die Beteiligten, die professionell auf dieses Verfahren draufschauen, also Richter, Staatsanwälte und auch Verteidiger oder auch Verteidiger wie ich, eigentlich relativ einig darüber, was sich ereignet hat, also sowohl von den Tatsachen als auch, dass es zu bestrafen ist. Es ist dann oft eine Frage des Wies und der Details. Mhm. Die Verfahren, in denen es dann spitz auf Knopf steht, sind eher die selteneren, muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Die sind natürlich dann aber spannend, ja.
Wechseln wir mal die Perspektive. In der Öffentlichkeit werden die Verteidiger gerne gleichgesetzt mit den Taten, die ihren Mandanten vorgeworfen werden. Wer den Vergewaltiger, wir hatten eben das Beispiel Bronfman, verteidigt oder den Angeblichen, der muss doch Sympathien für den hegen. Ich nehme an, Sie kennen das. Wie gehen Sie damit um?
Ja, indem man einfach ein bisschen aufklärt, indem man sagt, Leute, das ist eine ungeheure Verantwortung, wenn ihn alle schon in die Ecke gestellt haben und du dann als Strafverteidigerin oder als Strafverteidiger der einzige Bett, der hier noch ein Gegengewicht setzen kann. Einfach ist, und das ist ja rein argumentativ, man hat ja sonst keine andere Waffe als das Wort, Argumente dagegen setzt und versucht hier eine andere Sichtweise der Dinge aufzuzeigen, dann ist das, finde ich, eine super tolle und eine unheimlich verantwortungsvolle Aufgabe, die einem einfach auch Freude bereitet. Egal, wie hart der Hintergrund des Lebens, der den das schreibt.
Ich verstehe. Also Sie wollen den Mandanten zu seinem Recht verhelfen, auch wenn er das Recht gebrochen hat.
Das wissen Sie ja eben genau nicht. Das ist diese Unsicht.
Und damit ist die Telefonleitung, glaube ich, zusammengebrochen. Aber ich glaube, wir haben ungefähr verstanden, was Michael Sturm uns sagen wollte, was die Rolle des Strafverteidigers im Prozess ist. Es ist eben nicht so eine ganz eindeutige Rolle, aber eine ungeheure wichtige. Gehasst und gebraucht, Reizfigur Anwalt, der Tag in HR2 Kultur.
Es gibt Richter, Polizisten, Gefängniswärter, das sind die Guten. Und es gibt Diebe, Räuber, Betrüger, das sind die Bösen. Der Anwalt steht exakt zwischen diesen beiden Gruppen. Er unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse. Das heißt, er steht auf einer Stufe mit dem Tier. Gut, bisschen derb formuliert, umreißen wir das Berufsbild des Anwalts doch etwas geschmeidiger. Sagen wir, die Linie, die zwischen Gut und Böse steht, das ist der Strich, auf den der Anwalt geht. Ansonsten ist über diesen Berufsstand herzlich wenig bekannt, nur so viel kann als gesichert gelten. Der Anwalt ist Warmblüter und lebend gebärend. Durchaus menschliche Züge also. Auch wenn es in einem arabischen Sprichwort heißt, der Anwalt ist nur das Kamel, auf dem der Geschäftsmann durch die Wüste reitet.
Kleine Berufsbeschreibung von Werner Kotschwar. Wir hatten es vorhin schon mal von den Anwälten im Film und wir haben auch schon gehört, dass es die Filmanwälte so wahrscheinlich in der Realität eher nicht gibt oder nur in den USA und die Verfahren in echten Gerichten, zumal in Deutschland, in der Regel langweiliger sein dürften als im Film. Was aber gibt es am Ende wirklich vor deutschen Gerichten? Unsere Gerichtsreporterin Heike Berufke haben wir gebeten, uns mal eine Typologie der deutschen Strafverteidiger zu erarbeiten. Hier ist sie.
Typ 1, der Intellektuelle.
Der intellektuelle Anwalt ist in der Regel ein guter Anwalt. Er kennt sich glänzend in der Strafprozessordnung aus und in den Akten. Er ist ein kluger Denker, ein intelligenter Fragensteller, einer, der niemals plump oder ausfällig ist, der meistens sehr leise redet, der immer so geschickt fragt, dass die Fallstricke einer Anklage oder Zeugenaussage unüberhörbar werden. Er ist ein Könner seines Fachs. Er sucht nicht die Öffentlichkeit, sondern die Fehler in der Anklage.
Typ 2, der Selbstdarsteller.
Dieser Verteidiger verwendet die Anklagebank als Bühne. Und er liebt den großen Auftritt. Er sucht Streit mit dem Staatsanwalt oder dem Hauptbelastungszeugen. Der Selbstdarsteller ist aber nicht nur Showman. Er versteht was von Psychologie, weiß, wie Richter ticken, worauf Menschen reagieren. Er plädiert am Ende eines Prozesses ohne Manuskript, ohne sich dabei zu verheddern. Und auch er ist meist ein guter Anwalt. Seine Mandanten, die meist wegen schwerer Verbrechen angeklagt sind, kommen zwar nicht mit einem Freispruch raus, aber oft als Totschläger und nicht als Mörder.
Typ 3, die Nervensäge.
Dieser Typus Anwalt war früher das gängigste Anwaltsmodell. Die anwaltliche Pflicht der Nervensäge scheint darin zu bestehen, einen Prozess in die Länge zu ziehen, noch besser ihn platzen zu lassen, aber zumindest Revisionsgründe zu schaffen, also für Rechtsfehler im Verfahren zu sorgen. Befangenheitsanträge gegen die Richter, Besetzungsrügen, weil auf der Richterbank die Falschen sitzen und Aussetzungsanträge, weil Akten nicht früh genug zugänglich gemacht wurden und mindestens der Anwalt darüber noch einmal nachdenken muss. Dieser Verteidiger erreicht fast immer eines. Er bringt die Richter gegen sich auf und sorgt für wenig Öffentlichkeit, weil die Prozesszuschauer entnervt aufgeben, spätestens wenn der dritte seitenlange Antrag in unverständlichem Juristendeutsch verlesen wird.
Typ 4, der Mediator.
Das ist eine Art Versöhner. Ein Verteidiger, der sich immer bemüht, das Gericht nicht gegen sich aufzubringen. Er sitzt ruhig und eher unauffällig im Prozess und achtet darauf, dass die Rechte des Angeklagten nicht verletzt werden. Ein ausgleichender Charakter, der versucht, auf das Gericht einzugehen, der Mandanten nicht bremst, wenn sie meinen, etwas sagen zu müssen. Ein Verteidiger, der auch mal ein Mandat niederlegt, weil es einfach nicht passt.
Typ 5, der Spezialist.
Dieser Verteidiger tritt fast ausschließlich in Verfahren und Prozessen auf, in denen es um immer denselben Vorwurf geht. In Prozessen gegen Islamisten zum Beispiel. Bei politischen Anwälten ist das Phänomen des Spezialisten auch zu beobachten. Diese Anwälte, vor allem die sogenannten Linksanwälte, scheinen jeden Trick zu kennen, sind juristisch häufig sehr gut ausgebildet und begleiten routiniert die Prozesse.
Typ 6, der Geier.
Auch der Geieranwalt ist ein Spezialist. Für die schweren Fälle, in der Hauptsache die Kapitalverbrechen. Dieser Typ Verteidiger scheint aufmerksam die Presse zu verfolgen, streift offenbar um die Untersuchungsgefängnisse, wartet auf Beute und hinterlässt beim Personal Visitenkarten. Der Vorteil, diese Anwälte kennen sich gut aus, sind absolute Profis, meistens erfolgreich und verschleppen keine Prozesse.
Typ 7, der schlechte Verteidiger.
Hierzu ein Beispiel. 25 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen, die nach der Tat noch vergewaltigt worden ist, wird der mutmaßliche Täter gefasst. Weil Vergewaltigung und Totschlag vom Gesetz her verjährt sind, kann er nur verurteilt werden, wenn ihm ein Mord nachgewiesen wird. Im Plädoyer beschreibt sein Anwalt die 16-Jährige als leichtlebiges Mädchen, das amorösen Ausflügen nicht abgeneigt war. Die Verteidigungsstrategie war für den Angeklagten eine Katastrophe. Die Richter verurteilten ihn wegen Mordes, die Revision bleibt erfolglos. Der schlechte Anwalt kann auch der beste Freund der Gerechtigkeit sein.
Unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka mit ihrer Typologie der Anwälte. Ich könnte jetzt meinen nächsten Gesprächspartner fragen, welcher von denen ihm am meisten verhasst oder am liebsten ist. Matthias Jahn, Professor für Strafrecht und Rechtstheorie in Frankfurt und gleichzeitig Richter am Oberlandesgericht. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Spinn.
Ich frage Sie aber das jetzt nicht. Ich würde nämlich gerne heute mal von Ihrem Blick nicht als Rechtsprofessor hören, sondern von Ihrem Blick als Richter auf die Anwälte. Aber nicht, welcher Ihnen am liebsten ist. Wenn Sie als Richter in einem Prozess sitzen, was ist der Verteidiger des Angeklagten dann für Sie? Ist der Partei einfach neutral? Der Staatsanwalt will verurteilen, der Verteidiger will verteidigen oder ist der Gegner?
Es gibt einen schönen Ausdruck eines Rechtsprofessors, der sagt, der Verteidiger ist Garant der Unschuldsvermutung. Das bringt eigentlich ganz gut zum Ausdruck, welche Rolle der Verteidiger in unserem Prozess spielt. Sehen Sie, die Situation im deutschen Strafprozess ist anders als in Amerika. Sie haben ja vorhin darüber gesprochen, warum eigentlich Gerichtsfilme immer in Amerika spielen, weil die Dramaturgie eine andere ist. Im deutschen Strafprozess sind es eben keine Parteien, die gegeneinander streiten. Im deutschen Strafprozess geht es darum, dass das Gericht die Anklage bereits zugelassen hat und vorläufig festgestellt hat, jawohl, hier besteht ein hinreichender Tatverdacht. Mhm. Und der Staatsanwalt ist ebenfalls davon überzeugt. Und hier braucht es ein kalkuliertes Gegengewicht zu dieser Meinungseinheit. Und das ist der Verteidiger und er ist dafür da, die Rechte des Angeklagten zu wahren und die Unschuldsvermutung durchzusetzen.
Eigentlich hört sich jetzt eigentlich zwar nicht so dramatisch und nicht so dramaturgieverdächtig an wie in Amerika, aber irgendwie ein bisschen rationaler.
Das ist sicherlich rationaler, weil wir anders als die Amerikaner das Strafverfahren nicht als Spiel von Argumenten begreifen, sondern die Idee des deutschen Strafprozesses, der stammt nun aus dem Jahr 1877, also aus dem Preußen, ist, dass wir Wahrheit und Gerechtigkeit herstellen wollen. Und dazu haben die Väter der Strafprozessordnung sich überlegt, dient es, dass das Gericht und die Staatsanwaltschaft bohrend suchen nach der Wahrheit und der Verteidiger die Rechte des Angeklagten zu wahren hat und natürlich auch die Dinge zu Gehör bringen muss, die unerhört sind. Und genau das ist seine Aufgabe. Und wenn wir in manchen Verfahren erleben, dass die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dafür in der Öffentlichkeit übel gescholten werden, dann stößt mir persönlich das Übel auf und zwar gerade auch in meiner Rolle als Richter. Mhm. Weil ich keinen Verteidiger im Gerichtssaal erleben möchte, der als Oberstaatsanwalt des Ganzen agiert und möglichst mit Blick auf die öffentliche Meinung, die Presse insbesondere, so agiert, dass die Presse für ihn gut ist und damit seinen Mandanten ins Verderben reitet.
Weil Sie die Öffentlichkeit angesprochen haben, stelle ich auch Ihnen die Frage nochmal. Da besteht ja die Tendenz, ich habe das schon erwähnt vorhin, den Verteidiger mit den Taten zu identifizieren, die seinen Mandanten vorgeworfen werden. Es besteht auch die Tendenz, bei besonders verabscheuungswürdigen Taten möglichst harte Strafen zu fordern. Ist das ein Ausdruck von Empathie mit den Opfern und Hass auf die Täter oder haben wir da unser eigenes Rechtssystem nicht ganz verstanden?
Ich glaube, wir haben unser Rechtssystem an dieser Stelle nicht verstanden und da ist es sicherlich auch eine Verantwortung der Medien und deshalb sind Sendungen wie die heutige sehr gut, die Dinge zurechtzurücken. Wir wissen vor dem Ende des Verfahrens noch nicht, wer tatsächlich Opfer ist. Wir reden im Strafprozess vom Verletzten, ganz bewusst, um deutlich werden zu lassen, lasst es uns erstmal abwarten, was am Ende rauskommt, am Ende der Beweisaufnahme und dann können wir erst von Opfern reden und vice versa können wir bis dahin auch nicht von Tätern reden, sondern wir reden von Angeklagten, um deutlich werden zu lassen, dass die Unschuldsvermutung im Prinzip bis in die letzte Minute der Beweisaufnahme hinein gilt. Und das wird in der öffentlichen Meinung leider oft verschoben. Natürlich ist es so, dass Anwälte teilweise nicht als Organe der Rechtspflege begreifen, sondern als Orkane der Rechtspflege. Die haben ja eben eine schöne Typologie des Anwalts entwickelt und da waren einige dabei, die wir in Gerichtssälen tatsächlich so erleben. Aber die meisten sind doch wirklich sehr darum bemüht, ein Gegengewicht zu dem zu setzen, was die Anklage und häufig, was die öffentliche Meinung sich bereits als vorgefertigte Meinung zurechtgelegt hat.
Matthias Jahn, Professor für Strafrecht und Rechtstheorie in Frankfurt und gleichzeitig Richter am Oberlandesgericht und für uns ans Telefon gegangen auf dem Anwaltstag. Deshalb war die Leitung so schlecht und dafür entschuldigen wir uns. An dieser Stelle machen wir aber gleich weiter und holen die Fragestellung aus dem Gerichtssaal heraus in die Politik. Und das machen wir mit Heribert Brandl, dem Chef des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung. Tag, Herr Brandl.
Tag, Herr Schön.
Sie sind nicht nur Journalist, sondern auch Jurist. Sie haben in Ihrem früheren Leben als Staatsanwalt gearbeitet und im heutigen viele Kommentare und einige Bücher über den Zustand unseres Rechtsstaats geschrieben. Wie steht es eigentlich um den, um jetzt mal die am meisten geprügelten Verteidiger oder Anwälte dieser Tage hervorzuholen? Wie steht es um den Rechtsstaat, wenn Politiker wie der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt eine ganze Zunft von Anwälten, nämlich die Spezialisten für Ausländer- und Asylrecht, als Abschiebeverhinderungsindustrie beschimpft?
Ich finde es fatal. So etwas sollte ein Politiker nicht sagen. Er muss sich bewusst sein, was der Anwalt ist. Der Anwalt ist ein Organ der Rechtspflege. Er ist mehr als ein bloßer Berater, mehr als ein Lobbyist oder ein Mediator. Er ist auch mehr als ein Geschäftspartner. Er ist Organ der Rechtspflege und Teil der organisierten Rechtskultur. Und wenn das aus einer Vielzahl von Gründen aus dem Bewusstsein verschwende, dann wäre das auch ein gewaltiger Verlust. Man muss sehen, Verteidigung, auch eine manchmal aggressive Rechtsvertretung, ist kein notwendiges Übel. Es ist umgekehrt, ohne ordentliche Rechtsvertretung, ohne ordentliche Strafverteidigung ist zum Beispiel der Strafprozess ein Übel. Und ein Prozess oder ein Verfahren kann zur Justizfarce werden, wenn Anwälte nicht mit Kraft und nicht mit Werf auftreten.
Und es gilt auch für Asylverfahren, die ja eigentlich nicht vor Gericht stattfinden, bevor es dann, also erst wenn es zum Prozess tatsächlich kommt, sondern im Vorfeld erstmal so verwaltungsgerichtliche Geschichten sind.
Ich meine, es gilt auch für Asylverfahren und erst recht für Asylverfahren, weil der Flüchtling eine besonders schwache Position hat, weil er tatsächlich eine so schwache Position hat, dass er eine starke Rechtsvertretung braucht, auch im Asylverfahren, im Verwaltungsverfahren und dann erst recht, wenn es vor das Gericht geht. Ich finde es sehr wichtig, dass hier eine starke Rechtsvertretung stattfindet. Das Asylgrundrecht ist ein schwaches Grundrecht geworden und der Anwalt muss es im Rahmen des Möglichen, des rechtlich Möglichen verteidigen und stärken. Ich kenne ganz hervorragende, ganz wirklich ganz hervorragende Asylanwälte, die auch die Zustände, nicht nur die rechtlichen Dinge, die Paragraphen genau kennen, sondern auch die Zustände in den Herkunftsstaaten, die versuchen zu erkunden, wie der Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, dass man ihm tatsächlich als Rechtsvertreter zur Seite tritt. Und dieser Bereich des Rechts ist nicht derjenige, bei dem das große Geld zu verdienen ist. Umso wichtiger ist es, wenn Politiker hier den Rechtsrat und die Rechtsvertretung hochschätzen und hochhalten.
Die Stimmung ist ja die, ich fasse es mal zusammen, wir wollen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen und also ist jeder, der Flüchtlinge im Asylverfahren vertritt, ein Feind, wenn nicht des Rechtsstaates, das haben Sie ja eben klargestellt, so doch der vermeintlichen Stimmung der Bürger oder der Mehrheit, der Rechtsstaatsbürger. Was macht man da als Anwalt?
Dann muss ich gegen die Stimmung antreten und muss versuchen, das Recht gegen die Stimmungen zu verteidigen. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt die neueste Mordtat nehme, die heute bekannt wurde, den Mord an Susanna F. Und auch hier wird man kräftig verteidigen müssen. Auch hier sind die Stimmungen so, dass es Rachereflexe gibt, dass es Stimmungen gibt, die nach der Straftat eines Flüchtlings, radikale Abschiebung aller Flüchtlinge und die Abschaffung der Flüchtlingsrechte fordern. Und hier ist ein Anwalt auch dafür da, zu zeigen, dass die Folge einer barbarischen Tat nicht die Barbarisierung des Rechts sein darf. Dafür ist ein Anwalt da.
Eines Ihrer Bücher heißt Der Terrorist als Gesetzgeber, wie man mit Angst Politik macht. Da geht es um die Spirale der Verschärfung der Sicherheitsgesetze. Wenn wir das anschauen, Sie haben es angesprochen, der Fall, den wir hier vor der Haustür haben, und der schlechte Leumund auch von der Politik aus der Asylanwälte, müsste man das jetzt erweitern um den Titel der Populist als Gesetzgeber, wenn es um die Spirale der Verschärfung des Asylrechts geht, denn die könnte da ja die Folge sein.
Das wäre ein guter Buchtitel. Der Populist ist Gesetzgeber geworden. Die Politiker sind hochgefährdet von populistischen Forderungen. Ich denke, es ist wichtig, das Recht auch gegen den Populismus, gegen den Rechtspopulismus zu verteidigen. Das Recht ist unglaublich wichtig. Das Recht ist zwar ein handelbares Wirtschaftsgut, aber es darf nicht verhökert werden. Es darf nicht verhökert werden auf kommerziellem Feld und es darf nicht verhökert werden auf politisch-populistischem Feld.
Und der Anwalt, um das nochmal aus dem Gespräch eben mit Professor Matthias Jahn herauszunehmen, der Anwalt ist eine der wichtigsten Figuren in unserem Rechtsstaat, wichtiger noch als manch andere?
Er ist eine unglaublich wichtige Figur. Er ist so wichtig wie die anderen Vertreter des Rechts auch. Er ist so wichtig wie der Richter. Er muss das Recht in anderer Weise vertreten und er muss auch kämpferisch sein. Er muss kämpferisch sein für seinen Mandanten. Im Jahr 1872 hat der berühmte Jurist Rudolf von Ihering ein Buch geschrieben, das wahrscheinlich eines der berühmtesten Bücher ist, das im Recht je geschrieben worden ist. Das heißt, Der Kampf ums Recht. Von diesem Buch sind in 2 Jahren 12 Auflagen erschienen, übersetzt in 26 Sprachen. Der Kampf ums Recht. Das Recht ist auch ein Kampf. Und wenn ein Anwalt für seinen Mandanten kämpft, ist er nicht ein liederlicher Anwalt, sondern er ist ein guter Anwalt. Der Anwalt steht auf Seiten des Angeklagten, der steht auf Seiten seines Mandanten. Er darf für ihn alle erlaubten Mittel einsetzen. Dazu gehören auch Donnerblitze und Attacken gegen das Gericht. Das ist Teil der Rechtsvertretung und Teil der Verteidigung.
Heribert Prantl, der Chef des Meinungsressorts der Süddeutschen Zeitung, im früheren Leben Staatsanwalt. Vielen Dank. Gehasst und gebraucht, Reizfigur Anwalt. Das war der Tag. Wenn Sie was versäumt haben oder uns nochmal hören wollen, weil es so schön war, dann können Sie das tun bei hr2.de oder in der ARD Audio App. Dort finden Sie uns als der Tag von hr2, nicht der andere, sondern der Tag von hr2, das Original. Und am Schluss jetzt noch eine Einladung, wenn Sie mal miterleben wollen, wie der Tag in hr2 Kultur entsteht, dann können Sie das am 21. Juni. Wenn Sie Glück haben und mit Ihrer Bewerbung durchkommen, dann können Sie einen Tag mit uns Redaktionsarbeit machen. Bewerbungen jetzt auf hr2.de.